Wenn ich an meine Studienzeit zurückdenke, denke ich an eine gute Zeit mit guten Leuten und ganz wichtig, guten Auseinandersetzungen. Zweifeln und Prüfen stand da auf der Tagesordnung. Kritisches Hinterfragen steckt in der DNA des Wissenschaftsbetriebs. Habe ich zumindest immer gedacht.
Man wirft Bettina Stark-Watzinger vor, die Freiheit der Wissenschaft nicht genug geachtet zu haben.
Aktuell wird wieder viel gestritten an deutschen Universitäten. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: allzu oft geht es nicht um das beste Argument oder die klügste Studie, sondern darum, wer besonders laut ist.
Die Studierenden wehren sich gegen den Vorwurf, sie würden unliebsame Positionen einfach wegcanceln wollen.
Forschung soll unabhängig arbeiten. Das steht in unserem Grundgesetz. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei, heißt es in Artikel 5. Aber geforscht wird nicht im luftleeren Raum.
Ja, gerne weiter diskutieren.
Aber Sie müssen, politischer Sie müssen, da stehen, genau. Genau. Sie müssen genau. unterscheiden zwischen ja. Meinung und Wissenschaft. Nee,
Moment, ja? Moment.
Coronaviren, menschengemachter Klimawandel, die Bewertung des Gazakriegs, diese Themen beschäftigen uns alle. So eben auch die Wissenschaft. Oftmals helfen ihre Erkenntnisse uns und der Politik, Dinge zu bewerten. Vorausgesetzt, sie ist frei.
Wissenschaftsfreiheit ist ein Grundrecht, aber es ist natürlich auch ein politisches Schlagwort. Menschen berufen sich darauf, fühlen sich in ihrer Wissenschaftsfreiheit verletzt, nehmen das als Argument, unabhängig von dem juristischen Bedeutungskontext.
Und da sind wir auch schon beim Thema dieser Folge. Wissenschaftsfreiheit. Wie dieses Grundrecht entstanden ist, warum im Moment so viel darüber gestritten wird und manche sogar meinen, die Wissenschaftsfreiheit sei bedroht. Darum geht es in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte. In Kooperation mit unseren Kollegen von Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Bei denen findet ihr noch mehr zum Thema. Ich bin Antran, schön wieder zurück zu sein. Wie frei sehen Sie sich denn an der Universität in Bonn als Wissenschaftler? Gibt es irgendwas, was Sie nicht sagen oder erforschen dürfen?
Nein, ich kann erforschen, was ich will, aber als Rechtswissenschaftler betreibt man eigentlich eine Billigwissenschaft. Wenn ich ab morgen sage, ja, ich möchte jetzt gerne zu Chemikalienrecht oder zu Asylrecht forschen, dann setze ich mich morgen hin und fange an. Und das Einzige, was ich brauche, sind ein paar Bücher und einen Datenbankzugang, den ich geschaltet habe. Da bin ich natürlich praktisch betrachtet freier als jemand, der, sagen wir mal, in den Life Sciences forscht und eine Million teure Laborausrüstung benötigt oder die Sozialwissenschaftlerin, die Feldforschung betreiben will, dafür aber natürlich Personal und Mittel braucht.
Klaus-Ferdinand Gerditz ist Juraprofessor an der Universität Bonn und dort Lehrstuhlinhaber für öffentliches Recht. Sein Herzensthema ist die Freiheit der Wissenschaft. Dazu hat er auch ein Buch geschrieben: Hoflieferanten, wie sich Politik der Wissenschaft bedient und selbst daran zerbricht. Darin hat er sich auch mit den Ursprüngen dieses Grundrechts beschäftigt.
Also, dass die Wissenschaft selber, sagen wir mal, einen Freiraum bedarf, um ihrer Funktion gerecht zu werden, die Welt zu verstehen, ist eigentlich eine sehr alte Idee. Wenn man genau hinsieht, hat man gewisse Konflikte bereits im Mittelalter ausgefochten, wo es darum ging, dass die Scholaren ihre Denkfreiheit gegen die Autorität verteidigen wollten. Also solche Ideensplitter waren schon da. Aber merkwürdigerweise ist die Wissenschaftsfreiheit kein eigentliches Thema gewesen der großen freiheitlichen Revolutionen, die dann Ende des 18. Jahrhunderts ausbrachen und zu ersten Grundrechtskatalogen führten.
Also zum Beispiel die Französische Revolution.
Die Französische und die Amerikanische Revolution. Vielleicht als eine kleine und unbekannte dritte Atlantische Revolution darf man noch die von Haiti erwähnen. Wenn man die zusammennimmt, hat man immer wieder Grundrechtskataloge formuliert. Da ist aber lediglich die politische Meinungsfreiheit, Freedom of Speech, zu einem Thema geworden. Und im Grunde genommen hat man gedacht, dass damit auch die Wissenschaftsfreiheit irgendwie mit verfrühstückt wäre.
Also weder in der französischen noch in der amerikanischen Revolution hat die Wissenschaftsfreiheit eine Rolle gespielt. Das hat mich dann doch überrascht.
Das ist ein Phänomen, bei dem man staunt, dass man daran eigentlich gar nicht gedacht hat, weil es natürlich erstens etwas anderes ist, eine beliebige Meinung sagen zu dürfen, Sie dürfen natürlich meinen, dass wir von Reptiloiden, die eine Verschwörung mit den Regierungen der Welt getroffen haben, beherrscht werden. Das ist Blödfug, aber Ihre Meinung können Sie haben. Aber Wissenschaft ist natürlich eine begründete Meinung. Das ist was Besonderes. Die muss sich auch der Staat gefallen lassen, weil sie ja Argumente haben, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und Wissenschaft entsteht natürlich auch anders. Eine Meinung können Sie aus dem Bauch heraus sagen. Aber eine wissenschaftliche These müssen Sie begründen können. Sie brauchen zum Beispiel Experimente, um etwas zu beweisen oder in welcher Sache auch immer zu erproben. Und dieser Forschungsprozess wird natürlich von einer schlichten Meinungsfreiheit nicht abgebildet. Das war aber im ausgehenden 18. Jahrhundert, im Age of Revolutions, einfach nicht das Thema gewesen, nicht das Problem. Da ging es eigentlich nicht darum, dass man Forschung als solche gegängelt hat, sondern da ging es eher darum, dass man Probleme hatte, bestimmte Thesen zu äußern. Speaking truth to power. Ja, die Idee, ich stelle mich hin und sage, ich habe einen Anspruch auf Wahrheit und den halte ich den Mächtigen entgegen und die müssen das aushalten. Dafür ist eine Meinungsfreiheit im Grunde genommen auch gut genug erstmal gewesen. Und daher hatte man eigentlich in diesen ganzen Frühphasen, als sich rechtsstaatliche Demokratien formiert hatten, die Wissenschaftsfreiheit überhaupt nicht als Thema auf der Agenda.
Das ändert sich ausgerechnet in der Deutschen Revolution 1848. Hier kommt die Idee auf, dass nicht nur die freie Meinung geschützt werden muss, sondern auch die Forschung. Wie es dazu kam, hat mir Klaus Gerditz erzählt.
Grundrechtskataloge sind ja nichts natürlich Gewachsenes, nichts vom Himmel Gefallenes, sondern Grundrechte sind formuliert worden, immer schon aus konkreten Verletzungserfahrungen heraus. Die Menschen haben bestimmte Konflikte wahrgenommen und haben gesagt, da brauchen wir Schutz. Und wie war das in Deutschland? Naja,
Die Studenten sind auf die Straße gegangen. Fällt mir jetzt ein.
Ja, also im Vormärz sicher waren das auch die Studenten, aber auch die Professoren. Sie müssen ja sehen, wir hatten eine Phase, sagen wir mal, der Befreiung gehabt, die zusammenhing mit den Nachfolgen der Französischen Revolution, mit den Napoleonischen Kriegen, mit dem Überschwappen von revolutionären Ideen auch in die deutschen Territorien, zumal des Rheinbundes und damit eine einhergehende Erwartung, ich sag mal, der bürgerlichen Schicht, dass die Beteiligung an den Befreiungskriegen auch danach Freiheit brachte. Das wurde aber bekanntlich mächtig enttäuscht. Wiener Kongress, Restauration und am Ende Karlsbader Beschlüsse. Das heißt, die Konsequenz war eigentlich nicht gewesen, dass die alten Erbmonarchien gesagt haben, naja, wir müssen den Menschen ein Stück weit etwas der freiheitlichen Errungenschaften belassen, damit die uns bei der Stange bleiben, sondern wir haben ja gesehen, wozu das geführt hat. Siehe Frankreich, da wird dann die Guillotine angeschmissen. Nie wieder. Und das heißt dann, wir machen Kontrolle, Zensur und eine restriktive Hand auf den Diskurs.
Kurze Leine und Peitsche.
Kurze Leine und Peitsche. Verbunden dann zunehmend in dem Frühkonstitutionalismus mit dem Zuckerbrot sozusagen wirtschaftliche Freiheitsrechte zu gewährleisten. Also ihr könnt euer Geld verdienen und wir garantieren die Sicherheit eures Eigentums, aber dafür seid ihr politisch still. Und nun waren die Universitäten natürlich schon immer Zentren des Aufrührerischen gewesen. Wo man frei denkt, kommen neue Ideen, kommen Widerstände. Wir alle kennen den Konflikt der Göttinger Sieben.
Falls ihr sie nicht kennt, es geht um sieben Göttinger Professoren, die sich gegen den neuen König Ernst August zur Wehr setzten. Darunter der Historiker Friedrich Christoph Dahlmann und die Gebrüder Jakob und Wilhelm Grimm. Ernst August, der hatte zuvor das hannoversche Staatsgrundgesetz für ungültig erklärt, an dem auch Leute dieser Göttinger Sieben mitgeschrieben hatten. Sie verkündeten, sich trotzdem weiter an die Verfassung halten zu wollen. Ein Affront.
Die waren nicht in ihrer Freiheit bedroht damals, aber in ihrer beruflichen Existenz. Ihr Protest hatte zur Folge, dass die eben auswandern mussten und damals überwiegend aus kluger Voraussicht von dem deutlich liberaleren Preußen und dessen Universitäten aufgenommen worden sind. Aber das war so ein prägendes Moment in der ganzen Zeit, die wir heute so pauschal als Vormärz bezeichnen, die Erfahrungen mit der Restauration und mit dem Zugriff auch auf die wissenschaftliche Gedankenfreiheit.
1848. In vielen Regionen Europas liegt der Wille nach Veränderung in der Luft. Menschen fordern nationale Selbstbestimmung, genauso wie Freiheit und Bürgerrechte. Auch in den Staaten des Deutschen Bundes. Blutiger Höhepunkt dieser Revolution sind die Barrikadenkämpfe in Berlin, die im März 1848 vom preußischen Militär niedergeschlagen werden. Die Zeit davor nennen wir heute Vormärz. Das hat Klaus Gerdes ja gerade schon erwähnt. Was die Revolutionäre von damals geschafft haben: Sie rufen das Paulskirchenparlament zusammen, die erste gesamtdeutsche Nationalversammlung in Frankfurt am Main. Falls ihr mehr über die Revolution von 1848 erfahren wollt, dann hört doch nochmal in die zweite Folge von Der Rest ist Geschichte rein. Jedenfalls formulieren die Abgeordneten der Paulskirche die erste Verfassung für einen deutschen Bundesstaat. Die scheitert zwar, aber darin ist tatsächlich schon ein Artikel zur Wissenschaftsfreiheit verankert.
Eine der Formulierungen war zum Beispiel, die wissenschaftlichen Wahrheiten sind kein Gegenstand der Gesetzgebung. Also ein sich dagegen verwahren, dass mit hoheitlicher Autorität über Wahrheit entschieden wird. Ja, und das wollte man in diesem Sinne absichern, weil es nicht klar war, dass diese politische Komponente, die die Wissenschaftsfreiheit immer hatte, dieses Speaking Truth to Power, ja, dass das hinreichend garantiert war. Man wollte dieses spezielle Grundrecht haben aus speziellen Erfahrungen.
Doch mit der Deutschen Revolution scheiterte auch, die Wissenschaftsfreiheit als Grundrecht zu verankern. Zumindest vorerst. Die Idee fließt wenigstens in die preußische Reichsverfassung ein. Und der Gedanke, dass Wissenschaft etwas besonders Schützenswertes ist, wird mit den Jahren immer relevanter.
Es gab auch damals schon Wissenschaft, die politisch hochsensibel war. Ich greife jetzt mal 40 Jahre nach vorne und wir gehen in die Zeit nach 1848. Als Charles Darwin seine Modelle für die Evolution vorstellte, war das damals ein hochpolitisches Thema.
Die Geschichte von Charles Darwin und seiner Entdeckung der Evolution, die schauen wir uns jetzt noch mal genauer an. Also, springen wir noch mal ein bisschen zurück in der Zeit. Ins Jahr 1831. Nach Südwestengland. Genauer gesagt nach Devonport. Dort sticht die Beagle in See. An Bord ist ein Mann, dessen Namen wir wahrscheinlich heute alle kennen. Charles Darwin. Darwin ist damals noch ein Jungspund. Gerade mal 22 Jahre alt. Er ist Sohn einer wohlhabenden Familie, angehender anglikanischer Priester und...
Darwin glaubt, wie alle, die an Bord der Beagle waren, an die Schöpfungslehre. Es war halt die gängige und religiös auch begründete Lehre.
Das ist Jürgen Neffe. Und der muss es wissen. Denn er ist nicht nur Biochemiker, sondern hat vor einigen Jahren auch eine vielbeachtete Biografie über Charles Darwin geschrieben. Dafür ist er sogar der Route der Beagle nachgereist. Und in Neffes Buch, da kann man nachlesen, dass Darwin als angehender anglikanischer Priester wohl auf eine ruhige Pfarrstelle gehofft hatte. Die sollte ihm ermöglichen, seinem eigentlichen Hobby nachzugehen. Dem Sammeln von Käfern und dem Studieren der Natur.
How many different species of beetles did you say there are?
Oh, about a quarter of a million or so, that we know of.
Wie es aber manchmal so kommt im Leben. Vor allem, wenn man aus guten, einflussreichen Verhältnissen stammt, ergibt sich für Darwin eine ganz andere Chance. Die Weltumsegelung auf der Beagle.
HMS Beagle had lost her captain. And Fitzroy had been dispatched there to assume command.
Ja, das war reiner Zufall. Er hatte eben durch seine familiären Verbindungen Kontakte schon zu sehr hohen Kreisen in der Wissenschaft. Er kam gerade von einer kleinen mehrtägigen Wanderung durch Nordwales in sein Elternhaus in Shrewsbury. Das ist genau in der Linie zwischen Wales und England und war dort in Begleitung von Adam Sedgwick, einem der bekanntesten Geologen seiner Zeit. Dort fand er einen Brief von John Henslow, das war sein Mentor in Cambridge, der ihm neben dem Theologiestudium so ein bisschen die Natur näher gebracht hat.
I became more and more friendly with Professor Henslow.
Und in diesem Brief hieß es, dass der Royal Geographical Service einen Begleiter für eine Vermessungsexpedition suchte für Kapitän Fitzroy. Ein bisschen soziologischer Hintergrund. Die Mannschaften und der Kapitän haben getrennt gegessen an Bord und er sucht halt einen Menschen seinesgleichen, der auch so ein bisschen ein Auge für Natur hatte und naturforschende Interessen.
So kommt es also zu einer Reise, die in die Geschichte eingehen und den Lauf der Wissenschaft nachhaltig verändern sollte. Im Kleinen sollte sich aber auch Darwins Leben und Denken auf den Kopf stellen.
Das ging gleich los. Also nach 14 Tagen bricht so ein bisschen der Naturforscher in ihm durch. Er baut sich aus Fahnentuch ein provisorisches Netz und lässt das hinter dem Schiff herschweben über Nacht. Und am nächsten Morgen guckt er rein und wundert sich über die unfassbare Vielfalt dessen, was er da auf offener See eingefangen hat. Und macht schon die allererste, wahrscheinlich noch ahnungslose Bemerkung, dass das mit der Schöpfung vielleicht nicht ganz so stimmt. Und als sie dann den ersten echten Messpunkt hatten, da macht er seine erste richtige wissenschaftliche Entdeckung. Das ist nach ein paar Wochen.
Zur Einordnung. Bei der Expedition ging es einerseits um die Vermessung Südamerikas. Auf der anderen Seite sollten die Längengrade genauer bestimmt werden. Aus diesem Grund steuerte die Beagle unterschiedliche Messpunkte an.
Deshalb auch die tolle Reise, deshalb später auch Galapagos. Sonst wäre Darwin da ja nie hingekommen. Dafür diente das. Und der erste Ort war Praia, die heutige Hauptstadt der Kapverden. Und da steigt Darwin aus und erblickt etwas, nämlich in 15 Meter Höhe über dem Meeresspiegel einen weißen Streifen, der sich durch eine Steilküste zieht. Geht dann dahin, klettert da hoch, habe ich auch gemacht. Und es ist sehr augenfällig, was man da sieht, nämlich alle möglichen Muschelschalen, versteinertes Meeresgetier, aber eben nur leicht versteinert, man kann es mit der Hand zerbröseln. Und da wird Darwin klar, da ist nicht der Meeresspiegel in so kurzer Zeit um 15 Meter gesunken, wäre auch ungehört, sondern da muss sich das Land gehoben haben.
Und diese kleinen Entdeckungen ziehen sich durch die ganze Reise. Immer wieder beobachtet, notiert und sammelt Darwin die unterschiedlichsten Dinge.
Man darf sich das nicht vorstellen, als hätte er gezielt darauf hingesammelt und geforscht, sondern möglichst systematisch, unsystematisch, also ohne ein System, aber dann doch jeden Tag und so weiter gesammelt und unfassbare Mengen nach Hause geschickt, in Fässern, in Tonnen, in Kisten.
Darwin dämmert es Stück für Stück. Er ist da etwas Großem auf der Spur. Er studiert seine systematisch-unsystematisch gesammelten Proben und kommt zu dem Schluss, alle Lebewesen haben sich über lange Zeiträume entwickelt. Sie sind das Ergebnis von natürlicher Auslese und Anpassungsprozessen. Dieses Wissen verbindet Darwin nun mit Erkenntnissen aus der Tierzucht.
Da stellt man ja fest, wir alle kennen Hunde, meinetwegen auch Pferde, was man aus einem Wildtyp alles züchten kann, vom kleinsten
vom Chihuahua bis zum Bernardiner.
So, Sie kennen sich offenbar besser aus. Ja, ich hätte jetzt Dackel und Schäferhund genannt. Nein, und dann hat er sich eben gedacht, der macht die Natur das Gleiche wie der Züchter, nur nicht gezielt.
Ganz grob gesagt ist das seine Evolutionstheorie. Alle Arten sind durch ungezielte Anpassungsprozesse entstanden. Auch der Mensch hat sich über lange Zeiträume entwickelt, verändert und an die jeweilige Umwelt angepasst. Und diese bahnbrechende Erkenntnis führt nun dazu, dass der Theologiestudent Darwin die Schöpfungsgeschichte der Bibel entkräftet.
Das Ungezielte heißt, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, dafür braucht es keinen lieben Gott. Dafür braucht es nur die Anpassungsfähigkeit der Arten.
Das ist natürlich ein Knaller. Das führende Weltbild wird so auf den Kopf gestellt. Kein Wunder, dass Darwin trotzdem versucht, den Glauben an Gott und seine Theorie zusammenzubringen.
Indem er sagte, also Leute, ihr mutet doch bitte dem lieben Gott nicht zu, dass er 65.000 verschiedene Rüsselkäfer einzeln erfunden und hergestellt hat. Nein, der liebe Gott war freundlich genug, diesen Mechanismus der Evolution, den Mechanismus der natürlichen Auslese zu erfinden. So kann man weiter gottgläubig sein, aber trotzdem an die Evolution glauben.
Charles Darwin, der wird gewusst haben, dass seine Entdeckung das damals vorherrschende Weltbild ins Wanken bringt. Genauso wie Nikolaus Kopernikus, als der festgestellt hat, dass die Erde um die Sonne kreist und nicht umgekehrt. Das heliozentrische Weltbild und die Evolutionstheorie. Zwei wissenschaftliche Befunde, die unsere Sicht auf die Welt nachhaltig verändert haben. Und deswegen zu ihrer Zeit für Aufruhr gesorgt haben. Nicht immer zum Besten für die Forscher selbst. Kopernikus' Erkenntnisse wurden beispielsweise 1616 in einem Kirchenprozess verboten. Als der italienische Universalgelehrte Galileo Galilei erkannte, dass Kopernikus doch recht hatte, wäre Galilei fast auf dem Scheiterhaufen gelandet. Nur weil er seine Aussage widerrief, bekam er statt der Todesstrafe nur Hausarrest aufgebrummt. Typische Fälle verhinderter Wissenschaftsfreiheit in der Geschichte. Charles Darwin, der war ein kluger Kopf. Ihm war durchaus bewusst, welches Konfliktpotenzial seine Evolutionstheorie hatte. Deswegen teilte er sie zunächst nur mit Vertrauten. 1844 schrieb er an einen Freund: Inzwischen bin ich überzeugt davon, dass die Arten nicht, es ist, als gestehe man einen Mord, unveränderlich sind. Das klingt ja schon danach, als hätte es da viel Zerrissenheit gegeben.
Ja, ja, klar. Ich meine, wenn man so geprägt worden ist, wie er, geprägt heißt 100%, das ist die Lehre, das ist unverrückbar, dass es Gott gibt, der die Welt geschaffen hat und so weiter, dann braucht es auch einen Katalysator, und den gibt es ja auch, als eine seiner Töchter jung in seinen Armen starb. Das war so ein richtiger Kipppunkt. Da ist auch danach nicht mehr in die Kirche gegangen.
Zwar zweifelt Darwin nie an seiner Theorie, bis er seine Forschungsergebnisse schlussendlich veröffentlicht, geht trotzdem einige Zeit ins Land. Insgesamt 20 Jahre.
Ganz kurz zusammengefasst, die Zeit war noch nicht reif. Er wäre ziemlich aufgelaufen, hätte er das vorschnell publiziert. Er hat lieber ganz ruhig Beweise gesammelt, hat dann auch unglaubliche Pflanzen- und Tierzuchtsexperimente in seinem Garten in Daun gemacht und Stück für Stück gesammelt. Und erst als er wusste, das ist jetzt absolut 100% hieb- und stichfest, da ist er damit rübergekommen.
War er denn dann in seiner Forschung frei?
Er war so frei wie ein, so nenne ich das in meinem Buch, Gentleman-Forscher. Das war der vorherrschende Forschertyp im 19. Jahrhundert und davor. Also jemand, der sich das leisten konnte. Er hat das so viel geerbt, dass er sich dann dieses große Anwesen in Daun kaufen konnte, wo er vom Gewächshaus bis zum Vogelvoliere alles Mögliche auch betreiben konnte mit Personal, um seine Forschung voranzutreiben. Welcher Lohnarbeiter kann denn sowas?
Wer forschen will wie Charles Darwin, ist auf eine freie Wissenschaft angewiesen. Auf die Gewissheit, dass die Suche nach Wahrheit nicht gestört oder manipuliert wird. Unabhängig davon, was am Ende aufgedeckt wird. Dass nichts passiert, selbst wenn ein ganzes Weltbild erschüttert werden kann. Damit springen wir an den Anfang des 20. Jahrhunderts, in die Weimarer Republik. Dort findet die Wissenschaftsfreiheit ihren Weg in die Weimarer Reichsverfassung.
Die Weimarer Verfassung selber hatte natürlich für Grundrechte Vorbilder. Also die Wissenschaftsfreiheit wurde natürlich ganz deutlich der Paulskirchenverfassung entnommen, revitalisiert. Die anderen Grundrechte der Weimarer Reichsverfassung stammten überwiegend aus den mitgliedstaatlichen Verfassungen, die ja im Konstitutionalismus alle Grundrechtskataloge bekommen haben. Dass man aber noch nicht so einen trittsicheren Umgang mit Grundrechten gefunden hatte, sieht man daran, dass zum Beispiel der alten Tradition entsprechend die Grundrechte an das Ende der Verfassung gestellt wurden. Die Professoren, die man übernommen hat, waren ja eigentlich die alten Eliten des Kaiserreichs. Und die waren oftmals der Republik gegenüber sehr skeptisch eingestellt. Das waren, plump gesagt, frustrierte Monarchisten, die ihren Kaiser verloren hatten. Und die jetzt ihre Wissenschaftsfreiheit aktiv in Anspruch nahmen, als Schutzschild gegen die Republik zu agitieren und die Wiedereinsetzung eines Erbmonarchen forderten. Also ist die Wissenschaftsfreiheit auch nicht unbedingt allen im guten Gedächtnis hängen geblieben.
Jetzt ist es ja trotzdem eine Freiheit mit Verfassungsrang, also besonders geschützt durch unsere Verfassung und damals eben auch schon in der Weimarer Republik unter besonderem Schutz. Gab es das irgendwo anders im internationalen Vergleich schon?
Nein, eine Wissenschaftsfreiheit spezifisch nicht. Was es natürlich gab, war die Meinungsfreiheit. Das hatten wir vorher auch schon besprochen gehabt. In der US-amerikanischen Verfassung hat sich die unmittelbare Geltung der Verfassung auch gegenüber dem Gesetzgeber im Prinzip durchgesetzt. Die Koordinaten waren aber ganz andere. ich gebe nur einen wichtigen Unterschied hier mal in den Raum. Die amerikanischen Universitäten sind private Arbeitgeber und im Prinzip nicht an diese staatlichen Grundrechtsgarantien gebunden. Dass man akademische Freiheit in den US-amerikanischen Arbeitsverträgen installierte, war zunächst mal eine vertragsrechtliche Sache und die war nicht mal freiheitsschützend motiviert. Am Anfang stand eigentlich die Idee, wir kriegen überhaupt keine guten Leute, wenn wir denen nicht akademische Freiheit garantieren. Denn wenn jemand damit rechnen muss, gefeuert zu werden, wenn er eine falsche These vertritt, dann geht er halt in die Industrie oder wohin auch immer. Und wenn wir ein attraktiver Arbeitgeber werden wollen, dann müssen wir das garantieren. Das hat also mit Verfassungsrecht zunächst mal gar nichts zu tun. Dass eine Verfassung die Wissenschaftsfreiheit als ein eigenständiges Grundrecht ausdifferenziert hat, war tatsächlich mit der Weimarer Reichsverfassung global der erste Fall.
Mit der Diktatur der Nationalsozialisten enden dann so ziemlich alle Freiheiten auf schreckliche Art und Weise. Auch die Wissenschaftsfreiheit. Forschung wurde instrumentalisiert, um die kruden Ideen der Nazis zu stützen. Und es gab genug Forscher, die sich vor deren ideologischen Karren spannen ließen. Was sich an diesem Punkt der Geschichte feststellen lässt, Freiheit der Wissenschaft und totalitäre Systeme wie das der NS-Diktatur, die widersprechen sich.
Also ich sag mal so, wenn es Wissenschaftsfreiheit noch gäbe, dann ist das die Keimzelle, an der eine Diktatur scheitern könnte, weil das heißt, dass es dann noch sowas wie eine Zivilgesellschaft gibt. Das war im Dritten Reich nicht mehr der Fall. Diejenigen, die frei denken wollten, sind in den Untergrund, ins Exil oder ermordet worden. Viele haben sich vor den Karren spannen lassen. Das war auch ein Problem, warum man 1948, als man über das Grundgesetz beraten hat, einer Wissenschaftsfreiheit skeptisch gegenüberstand. Man darf aber auch nicht kennen. Der Nationalsozialismus war im Kern auch eine antirationalistische Bewegung. Der hat mystifiziert, der hat Ahnenkult wieder betrieben, der hat versucht, Dinge der Modernisierung des 19. Jahrhunderts abzuwickeln. Ein Beispiel etwa, wenn man an die Naturwissenschaften oder die Medizin guckt, Quantenmechanik, Relativitätstheorie, hat man versucht, an den Rand zu drängen. Da gab es dann plötzlich eine deutsche Physik, die ideologisch sich gegen die vermeintliche Judenphysik wandte, als ob physikalische Gesetze in Deutschland anders wären als anderswo. In der Medizin gab es die neue deutsche Heilkunde, die dann plötzlich Naturheilkunde, Lehrstühle wurden eingerichtet. Die Homöopathie kam erstmals unter Nationalsozialismus an deutsche Lehrstühle. Das sind jetzt einfach nur so ein bisschen Beispiele, die so zeigen, der Nationalsozialismus konnte eigentlich von Anfang an mit einer Wissenschaft, die mehr als instrumentell der Gesellschaft irgendwelche Leistungen zur Verfügung stellt, nichts anfangen. Und die Idee einer kritischen Gegenöffentlichkeit war natürlich völlig verpönt. Ja.
Also kann man kurz zusammenfassen, Forschungsergebnisse mussten vor allen Dingen in das ideologische Korsett passen und haben sich nicht durch Falsifikation an eine Wahrheit angenähert. Wie sieht es denn in anderen unfreien Gesellschaften? Ich denke dann an den Sowjetstalinismus, an das Franco-Regime, Pinochet, Mussolini, aber auch später die DDR.
Also man hat immer gesehen, dass eine autoritäre Gesellschaft versucht, sich der Wissenschaft zu bedienen. Und es ist schon so, dass vielleicht so gemeinsame Linien sind, eine Instrumentalität, also Wissenschaft nicht als kritische Wahrheitssuche zu verstehen, sondern sozusagen als etwas, was als Dienst an Volk und Gesellschaft erfolgen soll. Eine politische Steuerbarkeit, also die Vorstellung, dass der politische Machtapparat definiert, was gewünscht und was nicht gewünscht ist. Und hintergründig natürlich auch ein Vorbehalt, auf Inhalte zugreifen zu dürfen. Also sozusagen eine gewisse Arbeitsteilung in autoritären Regimes. Die Leitung gibt vor, das möchte ich haben, also Waffentechnologie oder irgendwas. Und in diesem Rahmen muss die Wissenschaft aber ja immer noch forschen können. Und das geht nicht, wenn die etwa die Ergebnisse vorweggenommen nur noch nachzeichnet und dann Experimente frei erfindet. Dann kommt da nicht etwas dabei heraus, was vermeintlich Volk und Nation nutzt. Ja, und deswegen hat die Wissenschaft immer schon eine relativ prekäre, spezifische Rolle gespielt, die dann auch, das hat man unter den ganz anderen Bedingungen, zum Beispiel in der DDR gesehen, die natürlich auch immer wieder so gewisse Nischen eröffnet hat, wo die Leute dann in dem Mikrokosmos ihres Faches sich Freiräume erkämpft haben, ein Stück weit frei denken zu können.
Das eine ist ja nur das zu erforschen, was politisch gewollt ist. Das andere ist, Sie haben die DDR angesprochen, da durften Menschen nicht an Universitäten, wenn ihre Eltern oder sie selbst nicht dem Staat gepasst haben, dem Regime. Was sah die DDR-Verfassung denn offiziell vor in Sachen Wissenschaftsfreiheit?
Ja gut, die DDR-Verfassung war ein potemkinsches Dorf. Ja, da wurde alles reingeschrieben, was man sich von einer modernen Verfassung wünschte. Das ist natürlich Farce gewesen. In der Tat war es ein diskriminierender Zugang. Das heißt, man musste sich also sozusagen vorher politisch bewähren, damit man Zugang bekam zu den Fächern. Und man hatte es sehr, sehr schwer, wenn man politisch missliebig war, in so einen akademischen Beruf zu kommen. Und ansonsten gab es natürlich auch für die inhaltlichen Fragen einen ständigen, optionalen Zugriff des Staates. Der ist aber natürlich sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und wenn Sie etwas machen, was politisch ist, oder wenn Sie in einem unpolitischen Fach sich falsch, in Anführungszeichen, politisch betätigt haben, waren Sie natürlich auch relativ schnell draußen aus dem Ganzen. Und deswegen ist es sicherlich ein sehr hohes Gut, dass man beim Zugang zu Universitäten und zu Berufen jetzt nicht nach politischer Gesinnung diskriminiert.
Was macht das dann mit der Wissenschaft, wenn solche unfreien Mechanismen sie in der Geschichte dominiert haben? Was haben wir dann überhaupt für eine Wissenschaft vorliegen?
Eine deutlich schlechtere, weil eine Wissenschaft ihr Potenzial erst dann entfaltet, wenn sie immer potenzielle Gegenöffentlichkeit sein kann. Wenn sie also Themen erforscht und Ergebnisse frei nach rationalen Standards entwickeln kann, die auch einmal politisch anstößig sind, ja. Und dass diese Themen schnell schwanken können, sieht man ja. Wir blicken zurück auf die Corona-Pandemie. Also vor 10 Jahren war die Virologie mit Sicherheit eines der unpolitischsten Fächer, die man sich vorstellen kann. Und die meisten Bürgerinnen und Bürger, die sie auf der Straße gefragt hätten, hätten den Unterschied zwischen Epidemiologie und Infektiologie überhaupt nicht sagen können, ja. Und auf einmal war virologisches Wissen hochpolitisch.
Waren wir alle Virologen, so wie wir alle Bundestrainer zu Meisterschaften sind.
Bitte keine Sportanalogien, da bin ich völlig unerfahren, ich hasse Sport.
Das ist vollkommen in Ordnung, aber wenn Sie es jetzt schon ansprechen, ich habe mich tatsächlich gefragt, so wie Sie das schildern, haben wir dann vielleicht auch so einen Fall gegenwärtiger verletzter Wissenschaftsfreiheit durch eine Diktatur in Corona-Zeiten erlebt, weil wir erinnern uns 2019 Wuhan in China und es gibt da diesen chinesischen Arzt Li Wenyang. Der stellt bei seinen Patienten so eine merkwürdige Lungenentzündung fest und warnt davor, aber die chinesische Regierung macht ihn mundtot und das neuartige Coronavirus, das breitet sich einfach so aus, bis es sich nicht mehr leugnen lässt. Der Arzt stirbt am Ende und man könnte ja sagen, das hätte doch vielleicht verhindert werden können.
Ja, also ich meine, niemand wäre vorher auf die Idee gekommen, von Wissenschaftsfreiheit in China zu reden. Also kam das sicherlich nicht überraschend. Aber es ist vielleicht ein Beispiel, was einem drohen kann, wenn man keine hinreichende Freiheit gewährleistet. In dem Fall waren ja wohl mittlere und untere Parteifunktionärsebenen, die das einfach unterdrücken wollten, weil man nicht unangenehm durch irgendwelche Probleme auffallen wollte. Und das Ergebnis dieser hier entsprechenden Freiheitsunterdrückung war eine Pandemie mit Millionen Toten und auch für China riesigen wirtschaftlichen Verlusten. Und genau das zeigt es eigentlich, dass eine freie Gesellschaft auch etwas davon hat, dass sie ihre Wissenschaft frei hält. Und gerade dann, wenn die unbequeme Thesen formuliert, wenn sie aus kurzfristigen und auch, ich sag mal, vielleicht sehr einseitigen und intellektuell schlichten Motiven wissenschaftliche Positionen unterdrücken und Auseinandersetzungen nicht haben wollen, dann landen sie am Ende möglicherweise in der Katastrophe, weil sie nicht drauf gehört haben.
Aye, Captain. Prepare to weigh anchor and set sail.
Von der Katastrophe nochmal zurück zu Darwin. Nach seiner Forschungsreise auf der Beagle behält er seine Erkenntnisse viele Jahre erstmal für sich. Sein Hauptwerk über die Entstehung der Arten erscheint erst nach über 20 Jahren. Darwin-Biograf Jürgen Neffe erklärt Darwins Vorgehen so.
Er hat immer wieder auf die Bremse getreten, weil er merkte, in den 1840er Jahren, die Zeit ist noch nicht reif.
Welche Reaktionen hat er denn befürchtet?
Dass man ihn auslacht, dass man genau das Gleiche ihm sagt, wie übrigens 80 Jahre später Einstein gesagt wurde, reine Spekulation, jüdische Physik, so hieß es damals. Das kannst du dir gerne ausdenken, hätte man Darwin gesagt, aber trotzdem stimmt's nicht. Um so ein Riesenwerk, das gesamte Leben auf ein Fundament zu stellen, braucht man einen riesigen Beweiskorb und eine Beweiskette. Und es lohnt sich für jeden. Die Entstehung der Arten ist ein gut lesbares Buch. Das publikumsfreundlichste Buch über eine Welttheorie, das ich kenne. Also es lohnt sich für jeden, das zu lesen, weil er Stück für Stück sein Argument aufbaut. Und man merkt beim Lesen, selbst wenn man es vorher alles nicht wusste, dass man sich dem nicht entziehen kann.
Also, ein publikumsfreundliches Buch über eine Welttheorie. Oder wie Darwin selbst einmal gemeint hat, das Evangelium des Teufels. Und wie erwartet, erntet er heftige Reaktionen. Zunächst vor allem seitens der anglikanischen Kirche in seiner Heimat. Später ist auch der Vatikan alarmiert. Und trotzdem landet Darwins Buch nicht auf dem römischen Index.
Und es war ja auch nach anfänglich riesigen Protesten der anglikanischen Kirche bald Ruhe. Nach 5 Jahren, nach Veröffentlichung der Entstehung der Arten, wurde Evolution schon ins Curriculum der Universitäten aufgenommen.
Das ist im Prinzip in einem Wimpernschlag. Man kann also sagen, es gab im England des 19. Jahrhunderts eine gewisse Wissenschaftsfreiheit, ohne dass sie irgendwie festgeschrieben war. Allerdings konnte nur frei forschen, wer auch das nötige Kleingeld hatte.
Also jeder konnte machen, was er wollte, wenn er genug Geld hatte und sich ein Schiff kaufen oder mieten konnte und eine Mannschaft bezahlen, war er ziemlich frei. Aber wir können ja nicht sagen, dass das die wahre Freiheit ist. Es ist die Freiheit, die das Konto schafft.
Wenn wir ins Heute springen direkt, Darwins Forschung, die ist in der Naturwissenschaft unumstritten. Trotzdem leugnen bis heute Menschen seine Evolutionstheorie. Ihr Buch über Darwin ist in einigen Ländern sogar verboten. Was denken Sie, wovor haben Regierungen oder Leugner seiner Theorie Angst?
Wenn ich es kurz sagen darf, vor seiner Überzeugungskraft. Man hat Angst davor, dass wenn Leute sowas lesen, sie ketzerisch werden.
In vielen Religionsgemeinschaften und Kirchen gibt es bis heute vehemente Leugner der Evolutionstheorie. Bibeltreue Kreationisten zum Beispiel, vor allem im amerikanischen evangelikalen Milieu. Sie nehmen die Schöpfungsgeschichte wörtlich. Für sie ist die Erde etwa 6000 Jahre alt. Der Mensch ist nach Gottes Bild geschaffen und Tiere und Pflanzen sind unveränderlich, weil Gott, der Schöpfer, sie so gemacht hat. Darwins Evolutionstheorie ist für sie Gotteslästerung. Sie sagen, Sie stoßen da auf Gegenwind, wenn Sie Vorträge halten. Was macht das denn mit Ihnen, dass da Menschen mit so einer Vehemenz dagegen sprechen, das nicht anerkennen wollen?
Ja, ich glaube, über 130, 40 Vorträge gehalten. Und das kommt alle Male wieder vor. Ich habe dann irgendwann ziemlich schnell rausgekriegt, dass das organisiert ist. Und vielleicht darf ich Ihnen eine Anekdote erzählen. Es war
ja, klar.
In Minden, das ist ein, wusste ich ja gar nicht, so ein Hotspot der Kreationisten, saßen einige im Publikum und haben es einfach gestört. Und irgendwann habe ich den Mechanismus durchschaut und habe dann dem Publikum am nächsten Tag in Aachen beim Vortrag gesagt, passen Sie auf, hier wird gleich Folgendes passieren. Da werden Menschen kommen mit diesem und jenem Argument und die sitzen verteilt im Publikum, die sitzen nicht als Gruppe. Und wenn das passiert, klatschen Sie bitte in die Hände, bis diese Menschen den Raum verlassen. Und dieses Aachener Publikum, vielleicht 250, 300 Leute, hat das verstanden. Dann kamen diese Zwischenrufe und dann fing dieser ganze Saal so lange an zu klatschen, bis diese 8, 9 Leute sich dann schließlich erhoben und den Saal verließen. Und da ist mir klar geworden, wie wenige ein unglaublicher Störfaktor für viele sein können, sodass eher kleine Gruppen durch ihre Lautstärke wie eine Mehrheit erscheinen können.
Wenige, die lautstark ganze Räume mit ihrer Meinung einnehmen. Das ist wohl ein Phänomen unserer Zeit, von dem auch die Wissenschaft nicht verschont bleibt. Allerdings kann dadurch der ganze Diskurs verschoben werden, sozusagen in Schieflage geraten und im schlimmsten Fall regelrecht vergiftet werden. Ich denke da an die Pandemiejahre, als plötzlich alle VirologInnen waren. Es gibt auch Stimmen, die sagen, der wissenschaftliche Diskurs sei moralisch verengt, vor allem bei Reizthemen wie Klimawandel oder Corona.
Also ich glaube, dass der eigentliche wissenschaftliche Diskurs überhaupt nicht so verengt ist. Ich gehe einen Schritt zurück und sage, wir waren nicht alle Virologen. Ja, es haben sich nur viele als das gefühlt, weil sie Tageszeitung oder Twitter-Botschaften oder irgendwelche Blogformate lesen konnten, in denen irgendwelche Thesen vertreten werden. Aber natürlich ist ein Fach, für das man jahrelange Facharztausbildung oder akademische Ausbildung in der Forschung benötigt, etwas, was man nicht mit ein paar Mausklicks lernen kann. Ich glaube, dass viele Menschen ihre eigenen Fähigkeiten, wissenschaftliches Wissen zu verstehen, hoffnungslos überschätzen und deswegen in Debatten mitmischen, in denen die eigentlich gar keinen Beitrag dazu leisten können, der was mit Wissenschaft zu tun hat. Das ist legitime demokratische Freiheitsausübung. Ich kann mir über alles Mögliche eine Meinung bilden. Also so etwas passiert, das ist an sich auch gar nicht schlimm. Was man hier unterscheiden muss, ist das, was in der Wissenschaft passiert. Ich glaube, in den meisten Fächern findet wissenschaftlicher Diskurs wie eh und je auf einer sehr sachlichen Ebene, sehr spezialisiert, sehr anspruchsvoll und vor allem auch so voraussetzungsvoll statt, dass kaum Leute mitreden können. Wir haben aber daneben einen sehr breiten Rand an, sage ich mal, Laienschauspielerinnen und Schauspielern, die mit angelesenen Wissen mitmischen und eine viel breitere Öffentlichkeit erreichen und dabei auch heillosen Blödsinn jedenfalls teilweise verbreiten.
Also müssen wir uns als Zivilgesellschaft vielleicht wieder ein bisschen mehr am Riemen reißen, damit die Wissenschaft einfach in Ruhe forschen kann.
Und dass wir als Zivilgesellschaft überleben.
Oh, das...
Naja, schauen Sie sich das politische Umfeld an. Die Bedrohungslage für liberale Demokratien war nie so groß in den letzten 50 Jahren, wie es jetzt der Fall ist. Und das sollten wir sehr ernst nehmen. Und die Wissenschaft ist vielleicht ein Seismograf dafür, für die Erschütterung unseres freiheitlichen Lebensmodells.
Wo müssen wir besser werden oder wo waren wir vielleicht schon mal besser in Sachen Wissenschaftsfreiheit?
Ja, vielleicht im Schutz. Im Schutz, den ich ein bisschen auf die gleiche Ebene stellen will wie den Schutz des Verfassungsgerichtes. Dass das nicht einfach durch eine vielleicht sogar nur lautstarke Gruppe umgestoßen werden kann. Also diese Verankerung im Grundgesetz bräuchte vielleicht noch einen zusätzlichen Schutzpanzer. Auf der anderen Seite denke ich Aufklärung. Also wenn man den Leuten einfach, den Menschen im Land klar macht, was die Folgen dieser Forschungsfreiheit für ihr tägliches Leben sind, auch im Guten, dann würden die das vielleicht auch anders sehen. Das geht mir zu sehr unter, dass die Früchte dieser Freiheit gar nicht gutiert und propagiert werden.
Weil freies, gut erforschtes Wissen uns am Ende allen nutzt. Deshalb steht die Wissenschaftsfreiheit eben auch im Grundgesetz, Artikel 5. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Und das bringt es ja am Ende ganz gut auf den Punkt, finde ich. Hier geht's nächste Woche weiter mit 4 Spezialfolgen von der Rest ist Geschichte, rund um die Präsidentschaftswahlen in den USA. Frei nach dem nicht ganz ernst gemeinten Motto, die spinnen die Amis. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei unseren beiden Gesprächspartnern Klaus Gerditz und Jürgen Neffe. Recherche und Redaktion für diese Folge Monika Dittrich, Regie und Produktion Thomas Ibrahim. Und falls ihr Kritik, Lob oder Themenwünsche habt, freue ich mich nach der Pause wieder von euch zu lesen. Über eine nette Bewertung oder empfehlt uns doch einfach mal weiter. Ich bin Antran und hier kommt zum Schluss noch ein kleiner Hörtipp. Berlin 1929. Eine Stadt voller Glanz und Glamour. 10 Jahre später ist davon nichts mehr übrig. Der Podcast Der Zerfall Babylons nimmt euch mit durch ein Jahrzehnt, in dem das Verbrechen zum Gesetz wurde. Mit dabei Volker Kutscher. Der Mann, der mit seiner Romanreihe um Kommissar Gerion Rath die Vorlage geliefert hat für den Serienhit Babylon Berlin. Hört rein in Der Zerfall Babylons. In der ARD Audiothek und überall sonst, wo ihr Podcasts hört.